Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Matthäus 9. Schlagt eure Bibeln auf, wenn ihr sie dabei habt. Und wir haben in der Lesung schon den ganzen Text gehört, wie Jesus losmarschiert und Frauen segnet, Frauen berührt und Frauen heilt. Es ist schön passend, dass wir vorhin ein Heilungszeugnis einer Frau gehört haben, wie Gott mächtig eingegriffen hat. Denn in der damaligen Zeit war das auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass die Frauen eine entscheidende Rolle hatten. Aber Jesus ist voller Erbarmen und stellt die Ordnung wieder her, wie er sie haben möchte. Lass uns nochmal Vers 18 lesen, der erste Vers unseres Abschnitts. Während er dies zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher herein und warf sich vor ihm nieder und sprach: Meine Tochter ist eben jetzt verschieden, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Matthäus ist wichtig, wenn wir in diesen Text hineingehen, dass wir diese heutige Passage nicht von der großen Erzählung isolieren, sondern dass wir mitbekommen sollen, während er dies zu ihnen redete, da kam jemand und brachte seine Not und Jesus sollte dann mitgehen und seine Tochter heilen, während er dies redete. Wir neigen dazu, wenn wir Überschriften in der Bibel haben, wenn du deine Bibel vor dir hast, dass wir immer denken, so, das sind ganz, ganz isolierte Ereignisse. Aber eigentlich musst du die Überschrift mal wegnehmen und das in einem Fluss lesen. Dann merkst du, das hängt irgendwie zusammen. Während er dies redete, ist was geschehen. Warum ist es Matthäus wichtig, uns zu sagen, dass das nicht einfach eine ganz neue Situation ist, sondern dass er hier gerade anknüpft? In der letzten Woche haben wir uns mit den unmittelbaren Versen davor beschäftigt und haben gesehen, dass Jesus eine starke Kritik ausspricht, dort wo religiöse Systeme gefahren werden und wo kein echtes Leben gelebt wird, wo einfach nur tote Religion, fromme Fassade aufrechterhalten wird. Und er hat den Menschen, die um ihn herum waren, zu verstehen gegeben, dass unsere Glaubenssysteme, die wir uns so aufrichten, dass die nicht in der Lage sind, das zu empfangen und das zu erleben, was Jesus Christus gebracht hat und was Jesus Christus wirken will. Denn bei Jesus geht es immer um die persönliche Beziehung zu Gott, ein Leben aus dieser Beziehung heraus und nicht um einen Formalismus, den wir erfüllen, dass wir Hauptsache die richtigen Dinge reden, die richtigen Dinge tun und es ist dann eigentlich völlig egal, ob unser Herz dabei ist. Und das kennt jeder von uns an irgendeinem Punkt in unserem Leben, dass wir unseren Glauben irgendwie mechanisch auch sehr leben können. Hauptsache nach außen stimmt alles. Aber wie es dann wirklich innen drin aussieht, ist eigentlich egal. Und Jesus sagt, mit dem Reich Gottes funktioniert das nicht so. Mit eurem Traditionalismus, die Regeln, die ihr euch zurechtgelegt habt, wie ihr euren Glauben lebt. Und dort sagte dieses interessante Wort in Vers 16, 17, niemand aber setzt einen Flicken vom neuen Teppich auf ein altes Gewand, denn das Eingesetzte reißt von dem Gewand ab und der Riss wird schlimmer. Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche und beide bleiben zusammen erhalten. Also, ich bin nicht gekommen, um das Alte, in dem du steckst, irgendwie noch aufrecht zu erhalten, dass du davon ja nicht abkommen brauchst, sondern es beginnt etwas Neues. Und du musst dich aufmachen, das Neue auch zu empfangen, was der Herr wirken möchte. Und ich glaube, dass die Erklärung dieser Bildsprache, die Jesus hier verwendet, die folgt direkt danach, aber nicht mit Worten, sondern mit einer Aktion. Denn viele, die diese Passage lesen, stehen dann irgendwie da, was, neuer Wein, neue Schläuche, altes Gewand, ein neues Tuch, was soll denn das eigentlich? Und Jesus lässt sie dann im Regen stehen und erklärt das noch nicht einmal. Manchmal brauchen wir keine Worte zu der Erklärung, sondern einfach die Tat, was das dann jetzt konkret bedeutet. Und so lesen wir dann in unserem Text, während er dies zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher herein und warf sich vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben jetzt verschieden. Sie ist auf dem Totenbett. aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Der Vater kommt zu Jesus und er zeigt, was es bedeutet, neuen Wein in neue Schläuche fließen zu lassen. Indem er nicht sagt, ich komme mit meinem alten Schlauch, mit meinem alten Erfahrungshorizont, das funktioniert nämlich nicht bei Jesus. Sondern ich habe hier eine außerordentliche Situation und die Lösung für meine Situation ist außerhalb meines Erfahrungshorizontes. Das sind Dimensionen, mit denen ich jetzt konfrontiert werde, die sind unvergleichlich und niemand hat darauf eine Lösung, nur bei Jesus. Und die Kraft des Reiches Gottes hat das Potenzial, meine Situation zu durchdringen und Dinge neu werden zu lassen. Aber dafür braucht es diesen neuen Wein, das, was Jesus Neues tun möchte, in einem neuen Schlauch, in einem neuen Gefäß, wo ich sage, ich bin bereit, das Unglaubliche willkommen zu heißen. Ich bin bereit, das Unglaubliche zu glauben, was kein Mensch für möglich hält. Wo sogar die Religiösen sagen, hier ist Schluss. Hier solltest du jetzt mal einen Haken hintermachen und dich zufrieden geben mit der Situation. Sagt er, nein. Bei Jesus ist etwas völlig Neues möglich. Und weil ich das erkannt habe, gehe ich zu ihm, während er dies spricht, zeige ich den Menschen sozusagen, zeige ich die Erklärung, was das bedeutet, wie wir unterwegs sein sollen, wenn wir Menschen sein wollen, die den neuen Wein in neue Schläuche bekommen und eben nicht ein Glaubenssystem als Gläubige aufrichten, wo wir einfach nur formell irgendwie das richtige Vokabular verwenden, zu den richtigen Zeiten in das Kirchengebäude kommen, sondern dass es etwas Lebendiges ist, was der Herr tut. Und was dieser Mann hier macht, er stellt Jesus nicht in Frage, sondern er liefert sich Jesus vollkommen aus. Hier bin ich und ich bringe dir mein Anliegen. Ich kann nicht mehr, aber du kannst alles. Du kannst alles tun, was du willst. Und dann lesen wir in Vers 19, und Jesus stand auf und folgte ihm und seine Jünger. Jesus steht auf, Jesus folgt ihm und seine Jünger. In unserer Passage davor, die Menschen, die Jesus kritisiert hat, das waren die sogenannten Johannesjünger. Menschen, die einem Prediger, der hieß Johannes, dem sind sie gefolgt und der sollte sie eigentlich auf Jesus vorbereiten, aber die haben das irgendwie dann nicht ganz hingekriegt, dass es wirklich bedeutet, jetzt Jesus radikal nachzufolgen. Und achtet, in unserem Text heißt es nicht, Jesus stand auf, er folgte dem Vater, dem Vorsteher, der hatte halt ein Amt inne, deswegen Vorsteher, er folgte dem Vater und seine Jünger und die Johannesjünger, steht nicht da. Wer mit Jesus geht, sind die Jünger, aber die Johannesjünger sind nicht aufgeführt. Sie gehen nicht mit Jesus mit. Die Johannesjünger wollten nämlich, wenn du die letzte Predigt noch im Ohr hast, wollten nämlich die Jünger Jesu zum Umdenken bewegen, dass sie sich doch bitte wieder auf den alten Pfad bewegen der Gesetzlichkeit. Die Johannesjünger sagen, hey, die Pharisäer und wir leben unseren Glauben so aus, aber was ist mit deinen Jüngern? Und da haben wir gesehen, die Johannesjünger haben viel mehr gemeinsam mit den Pharisäern, diese gesetzlichen Heuchler, die eine fromme Fassade haben, mit denen identifizieren sie sich viel mehr als mit Jesus und sie versuchen, die Jünger von Jesus zu beeindrucken, zu manipulieren. Kommt bitte wieder zurück auf den Weg der frommen Fassade, auf unseren Traditionalismus. Doch Jesus denkt nicht eine Sekunde daran, menschengemachten und fromm wirkenden Traditionen zu folgen. Jesus überlegt nicht und sagt, ja, stimmt, irgendwie hatte das ja auch was, so zu glauben, irgendwie, ich folge euch. Jesus steht auf und er geht. Denn da gibt's neuen Wein, der neue Schläuche will. Jesus lässt sich nicht auf Altes ein. Jesus lässt sich nicht auf unseren Traditionalismus ein. Wir können nicht sagen, ich möchte meine Vorstellung vom Glauben und das Reich Gottes. ist nicht kompatibel. Das funktioniert nicht. Und das zeigt Jesus, indem eine Situation entsteht, wo genau das ist, was er sich wünscht, was er fordert, wie das Reich Gottes zu funktionieren hat. Und dann kommt jemand und sagt, ich bin offen für die Wirksamkeit des Reiches Gottes. Und Jesus geht dorthin. Jesus steht auf, Jesus folgt dem Vorsteher und die Jünger Jesu gehen auch. Warum legt Matthäus Wert darauf, seine Jünger aufzulisten? Also warum ist es wichtig, dass wir diese Geschichte hier im Matthäus-Evangelium lesen und wissen, dass auch die Jünger in dieses Haus des Vaters mit der toten Tochter, warum sollen sie dort folgen? Warum ist es wichtig, dass wir das lesen? Denn das Interessante ist, dass die Jünger, wenn du das hier liest, haben überhaupt keine Rolle und überhaupt keine Funktion. Also die gesamte Geschichte würde funktionieren, ohne dass wir wissen, dass die Jünger auch dabei sind. Wir brauchen diese Information nicht und dennoch brauchen wir sie. Wir sollen wissen, dass die Jünger mitgegangen sind. Warum? Ich habe eine Idee. Ich kann nicht sagen, dass es so ist, aber meine starke Vermutung geht in folgende Richtung. Ich glaube, dass das für die Jünger ein kritischer Moment war. Da ist eine Forderung, hey, wieder zurück in die alten Muster, zurück in das Gewohnte. Da hast du diese Forderung. Und auf der anderen Seite ist jetzt Jesus, der ohne nachzudenken sagt, Menschentradition könnt ihr alleine machen. Ich will das Reich Gottes. Ich möchte was Lebendiges. Und geht und los. Und jetzt sind die Jünger. In welche Richtung gehe ich? Meine Gewohnheit? Meine Traditionen, die mir Sicherheit geben, aber letztendlich nur eine tote Religion sind? Oder gehe ich mit dem Leben mit und werde natürlich auch an meine Grenzen gebracht, aber werde dafür spektakuläres erleben, was im Reich Gottes möglich ist? Und vor dieser Entscheidung stehen die Jünger. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Matthäus uns das hier weitergibt, inspiriert durch den Heiligen Geist, uns das niederschreibt, dass wir lesen, die Jünger von Jesus sind daran zu erkennen, dass sie auch mit Jesus gehen und diese Orte aufsuchen, wo neuer Wein in neue Schläuche fließt. Und eben nicht der Traditionalismus hochgehalten wird und festgehalten wird, komm was wolle, Jesus irritiere bitte uns nicht in unserem Denken und in unserem Handeln, sondern wir wollen einfach nur unseren, wie hatte ich letzte Woche gesagt, unseren alten Schuh fahren, ein neues Sprichwort etabliert, gibt es glaube ich gar nicht, aber wir wollen einfach das Alte, aber nicht das, was uns irgendwie so komisch und verrückt erscheint, was du machst, Jesus. Und die Jünger stehen in diesem Konflikt. Folgen wir jetzt Jesus oder folgen wir Menschengeboten? Und vor dieser Frage stehen wir auch. Ich hatte am Dienstag wieder ein Treffen mit unseren Teenies. Und wir lesen gemeinsam die Apostelgeschichte. Und meine Lieben, du kannst nicht Bibel lesen ohne die Kraft des Reiches Gottes auf jeder Seite zu entdecken. Das geht gar nicht. Das funktioniert nicht. Die Bibel ist voll davon, weil wir einem Herrn folgen und an einen Herrn glauben, der anders ist als wir. Und das Reich Gottes ist angebrochen. Und das sehen wir auf jeder Seite. Und ich hatte mit den Teenies da so eine Runde und dann machen wir mal, okay, was ist so gerade los? Und dann sagte jemand, dass die Person sehr, sehr starke Schmerzen hat. Sehr stark leidet am Knie und dann haben wir das gehört und dann sind wir einfach in unserem Text weitergegangen. Also es wurde einfach nur stehen gelassen und ja, okay, eine Runde Mitleid. Ne? Und dann gehen wir in unseren Text Apostelgeschichte und dort sehen wir dann, wie die Jünger konfrontiert sind mit Krankheit und wie sie dann damit umgehen. Und dann hab ich mit denen darüber gesprochen, über die Selbstverständlichkeit, wie die Jünger Jesu mit Krankheit umgehen. Dass sie nicht einfach nur da sitzen und sagen, ja, ist ja irgendwie schade. Sondern dass sie überlegen, okay, was haben wir in der Hand? Es ist Christus. Und wir können in der Kraft Gottes handeln. Und dann habe ich in die Runde gefragt, wer hatte bei der Erzählung dieser Person von ihrem Leiden, wer hatte aus der Runde intuitiv den Impuls, hey, dafür könnte man doch eigentlich beten, vielleicht wird es dann besser. Und viele Hände gingen hoch. Ich dachte, hoppla, schau mal. Teenager, sitzen in der Runde und sie hören von Krankheit. Und einer der ersten Gedanken war, vielleicht können wir dafür beten und Gott handelt dann. Ich habe mich darüber gefreut. Weil das ist genau die Denkweise Jesu. Es ist genau die Denkweise der Gemeinde im ersten Jahrhundert. Geht nicht darum, dass wir dann, ich habe es jetzt schon oft gesagt, auf den Knopf drücken und dann passiert das, was wir wollen. Das passiert nicht. So ist es nicht. Ich werde mich da auch nicht wiederholen, dann kannst du die Predigten von vor ein paar Wochen anhören. Das haben wir in der Breite diskutiert. Aber es setzt ein neues Denken in dieser jungen Generation ein. Und die Frage ist, haben wir auch dieses Denken? Wenn wir mit Not konfrontiert sind, ob wir einfach nur sagen, es ist ja schon schlimm. Oder ob wir denken, hey, vielleicht will der Herr durch mich etwas tun. Und dann haben wir uns um die Person versammelt und haben ihr die Hände aufgelegt und gebetet. Und bei wem liegt es jetzt, ob was passiert? Nicht an uns, am Herrn. Und wir haben eben gerade in dem Zeugnis was Krasses gehört. Ob der Herr mich heilt oder ob er mich jetzt zu sich nimmt. Gott hält mich. Hey, das ist so eine gute Perspektive, so eine gute Sicht. Das ist eine sehr reife Sicht. Und in diese Reife sollten wir kommen. Und ich erzähle euch das von den Teenies, um euch zu triggern. Denn vielleicht können wir ja von den Teenies etwas lernen. Denn es passiert oft und es passiert schnell, dass wir unsere Meinungen und unsere Prägungen zum Maßstab des Wirkens Gottes machen. Aber das Reich Gottes wurde noch nie von uns hergedacht, sondern wird allein durch Jesus definiert. Und wird allein durch die biblischen Schriften definiert. Nicht das, was wir meinen, ist das Reich Gottes, sondern so, wie es sich uns präsentiert. Und die Frage ist, wie nah sind wir an der Vorstellung des Reiches Gottes dran? Wie sehr haben wir eine Sehnsucht danach, dass sich Reich Gottes, so wie Jesus es anbrechen lassen hat und es sich in der neutestamentlichen Gemeinde auch gezeigt hat, dass wir in diese Fußspuren kommen? Und ich habe so manchmal das Gefühl, dass wir als Christen nach 2000 Jahren uns irgendwie neue Trampelpfade gesucht haben und irgendwie denken, mit unseren eigenen Pfaden kommen wir irgendwie zum Ziel, weil das scheint uns zu wunderbar. Das scheint uns für uns zu groß und zu unmöglich. Meine Lieben, die Frage ist nicht, ob Jesus seinen neuen Wein in neue Schläuche füllen wird. Jesus tut das. Ob er es mit uns tut oder ohne. Besser mit. Besser, dass wir unsere Trampelpfade verlassen, unserer selbstgemachten Religion, wo wir gewisse Dinge für unmöglich erachten oder für eine nette Märchengeschichte des ersten Jahrhunderts. Das Ding ist, wenn du Kinder hast und ihn aus dem Neuen Testament vorliest, in den Kinderbibeln, wirst du ihnen immer etwas vorlesen und damit auch predigen, wo du dich selber fragen musst, glaube ich daran? Weil in den Kinderbibeln geht es die ganze Zeit nur darum, was Gott Wunderbares tun kann durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die ganze Zeit! Und dann schon wieder Heilung, schon wieder Heilung. Und dann fragen dann noch die Kinder, ist das möglich? Mein Sohn Caleb fragt immer, war das wirklich? Gab es die Menschen wirklich? Das ist so gerade so eine Phase, wo er wissen will, ist das Realität oder ist das Märchen? Auch wenn wir Musik hören und wenn wir jemanden singen hören, gibt es den Menschen. Und dann lesen sie auch die Bibel. Ist das wirklich? Ja, es ist Wirklichkeit. Und wir glauben an denselben Herrn. Jesus füllt neuen Wein in neue Schläuche und es ist besser, wenn wir unser Denken prägen lassen von ihm her. Und in diese Erwartungshaltung kommen, Herr, du kannst Neues werden lassen. Und ich will diese Erwartungshaltung haben. Ich will sie etablieren. Denn wir müssen uns wirklich fragen, ob wir bereit sind, unbiblische Verhaltensweisen und unbiblische Frömmigkeitsformen aufzugeben, damit wir an der Kraft des Reiches Gottes teilnehmen. Pass mal auf, in Matthäus 15, Vers 2 und Vers 7 bis 9, haben wir es mit den Pharisäern wieder zu tun, die in Kapitel 15 an Jesus folgende Frage richten: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Also der Leute, die damals halt die Regeln festgelegt haben, wie Gesellschaft oder Glaube zu funktionieren hat. Und das ist so von den Pharisäern, diese gesetzliche Heuchler, die sehen wieder Jesus und wieder attackieren sie die Jünger. Das ist schon interessant, ne? Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Und in Vers 7 bis 9 antwortet Jesus unter anderem: Heuchler. Treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Diese Passage soll uns wachsam sein. Jesus wird seinen Weg gehen. Die Frage ist, ob wir auch aufstehen und Jesus folgen in diesen Dingen oder ob wir die kritischen Stimmen um uns herum, ob wir denen mehr Glauben schenken und sagen: Nein, Jesus, in diese Gefilde werde ich nicht mit dir gehen, weil hier habe ich eine Sicherheit, vielleicht auch getrieben aus Menschenfurcht, und ich möchte hier in meinen eigenen Gedankengängen bleiben. Das ist möglich, das aber nicht. Und diese Texte sollen uns wachsam machen. Es wird immer Menschen geben, die versuchen werden, dich von der Kraft des Reiches Gottes abzuhalten. Merke dir das. Wenn du anfängst, Jesus zu folgen, kompromisslos und alles von ihm zu erwarten, wird es Menschen geben um dich herum, die versuchen, dieses Denken kaputt zu machen. Die werden versuchen, dieses Denken klein zu machen. So lange zu hinterfragen, bis du einknickst und sagst: Okay, ich werde euch nicht mehr irritieren mit der Kraft des Heiligen Geistes, sondern ich werde einfach nur in der Form bleiben, um niemanden hier zu stören und Anstoß zu sein. Das ist nicht der Weg von Jesus. Das ist nicht der Weg von Jesus. Die Bibel fordert eine heilige Kompromisslosigkeit. Und Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33: Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Sehne dich zuallererst nach dem Reich Gottes und nicht nach deinen Vorstellungen oder nach Menschengeboten, die du gehört hast, die dich bis heute geprägt haben. Und viele sind hier, die ein gutes Stück des Reiches Gottes ausgeklammert haben aus ihrem Denken. Und ich sage euch, wir müssen das wieder neu akzeptieren und neu bekennen. Jesus, wir wollen als Menschen erkannt werden, die nicht Heuchlern nachlaufen, Johannesjüngern, sondern wir wollen dir nachlaufen und Wunderbares erleben mit dir, weil du wunderbar bist und die Menschen liebst und ihnen nah sein willst. Das heißt nicht auch wieder neu, das heißt nicht, dass dann alles so passiert, wie wir es möchten. Aber meine Lieben, wir haben vorhin im Zeugnis gehört, durch die Predigt, durch die Gemeinschaft der Gemeinde, wie wir uns auf Christus ausgerichtet haben und von der Wirksamkeit des Reiches Gottes gesprochen haben, ist in einer Frau in unseren Reihen Glaube entstanden, der dann zur Konsequenz hatte, dass sie Heilung erfahren hat. Gott wirkt dadurch. Wenn wir aber sagen, wir wollen diese Dinge nicht akzeptieren, weil sie uns zu wunderbar oder zu freaky erscheinen, dann wird dieser Glaube auch nicht geweckt. Und dann stimmt das Wort: Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Wir dürfen den Herrn nicht limitieren und auch nicht mit unseren Traditionen und Prägungen. Das ist manchmal ganz schön schwierig, weil wir sind Gewohnheitsmenschen. Gewohnheitstiere, sagt man ja. Aber Matthäus 9 fordert uns heraus. Matthäus 9, Vers 19. Und vielleicht ist das der Vers für manch einen hier. Jesus stand auf und folgte ihm und seine Jünger. Ich auch. Wir lesen weiter. Vers 20 bis 22, mal ein paar Verse mehr jetzt. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Denn sie sprach bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Jesus aber wandte sich um, und als er sie sah, sprach er: Sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Also eigentlich sind wir gerade in einer ganz anderen Geschichte. Jetzt gibt es irgendwie so eine Unterbrechung auf dem Weg zu dem Haus des Vaters mit der sterbenskranken Tochter oder im Prinzip schon gestorbenen Tochter. Ist auf einmal eine neue Szene, eine andere Frau, die auf einmal hier auftritt und etwas von Jesus will. Wer die damalige Situation kennt, weiß, dass diese Frau ein schwerwiegendes Problem hatte. Denn sie war nicht nur krank über 12 Jahre, das ist schon allein schlimm genug, sondern ihre Krankheit machte sie auch religiös unrein. Sie galt als unreine Person. Und das Alte Testament, in dem die Menschen halt damals so gelebt haben, unterschied feinsäuberlich zwischen rein und unrein. Was ist rein? Wird alles feinsäuberlich aufgezählt. Und was ist auch unrein? Welche Zustände des Menschen machen ihn unrein und nicht kompatibel für die Gegenwart Gottes? Also alles und jeder, der unrein war, durfte aus Sicherheitsgründen nicht an der Gesellschaft teilnehmen. Und vielleicht, bitte noch nicht abschalten, das ist ein wichtiger Punkt. Also dieses ganze rein, unrein, Altes Testament, okay, lebe ich nicht mehr drin. Aber es ist wichtig, dass wir hier kurz innehalten und es verstehen. Vielleicht hatte Gott auch auf dem Herzen, dass es um hygienische Gründe im Alten Testament ging. Ja, die Hygiene war damals nicht so wie heute. Auch das Verständnis war nicht so wie heute, wie man gesund bleibt. Und einige denken, vielleicht veranlasste das Gott dazu, im 3. Mosebuch über viele, viele Kapitel über Hautkrankheiten, Schimmelbildung und körperliche Ausscheidungen aufzuklären und zu sprechen, damit, wenn so etwas auftaucht, man nicht in die Gesellschaft hineingeht und dass daraus sich weitere Krankheiten multiplizieren. Das kann ein Motiv sein. Aber wenn wir uns den biblischen Befund anschauen, dann ist das nicht die vorrangige, Anliegen bei der Unreinheit oder Reinheit. Unreinheiten dienten vor allem dazu, auf eine geistliche Realität hinzuweisen. Ich möchte ein Zitat vorlesen. Jeder, der unrein ist oder mit Unreinheit in Berührung gekommen ist, muss dem Gottesdienst fernbleiben, bis er gereinigt ist. Der Grundgedanke dabei ist, dass Gott das vollkommene Leben ist und dass Unreinheit das Wesen des Todes ist. Entstellungen, die zum Tod führen könnten, sind Zeichen der Unreinheit. Leben und Tod sollen nicht miteinander vermischt werden. Daher darf ein Unreiner nie in Gottes Gegenwart treten. Das ist eine harte Packung und für uns manchmal schwer nachzuvollziehen, wenn wir das Alte Testament lesen, denken wir, was ist das für eine Unmöglichkeit, dass Unreine nicht in die Gegenwart Gottes dürfen, weil sie in einer bestimmten Verfassung sind. In allen Fällen, wo der Mensch Lebensflüssigkeit verliert, kam das dem Verlust des Lebens gleich und war nicht kompatibel mit der Gegenwart Gottes, der das vollkommene Leben ist. Das war wie eine Art Lehrstunde, schmerzhaft, sehr intensiv und auch sehr lange, war das eine Lehrstunde für die Menschen. Ich bin vollkommenes Leben, bei mir ist komplette Perfektion. Und ihr merkt, dass das Leben nicht mehr in Ordnung ist bei euch. Und wie diese Lebenskraft, die mich zu 100% ausmacht, euch eben nicht mehr ausmacht. Ihr merkt, dass wenn ihr Lebensflüssigkeiten verliert, möchte ich mal sagen, dass das dem Tode gleichkommt, dass Dinge eben nicht mehr in der Perfektion sind, wie sie ursprünglich gedacht wurden. Und so dienten diese unterschiedlichen Formen von Unreinheit als eine sehr dramatische und eindrucksvolle Illustration dafür, dass unsere Welt aus den Fugen geraten ist und dass es zu einer
grundsätzlichen und fundamentalen Entzweiung gekommen ist zwischen Schöpfer und Schöpfung. Versteht ihr? Ist ein bisschen schwierig. Und wir wollen das auch gar nicht wissen manchmal. Aber das Alte Testament ist uns auch dazu gegeben, dass wenn wir das lesen, dass wir merken, Gott ist so ganz anders. Gott ist komplett rein. Und in seiner Gegenwart herrscht Perfektion und nicht Unreinheit. Und er zeigt, dass indem ihr in solche Zustände gerät, dass es Trennungen gibt zwischen der Schöpfung und dem Schöpfer. Und diese Unreinheiten sollten den Menschen immer wieder vor Augen führen: Ich brauche unbedingt Reinigung, um Gott zu nahen. Und erst wenn ich gereinigt bin, kann ich dann in den Tempel damals gehen und kann dann dort in die Gegenwart und auch in die Gemeinschaft kommen und dort teilnehmen. Diese Beschäftigung mit der totalen Heiligkeit Gottes, die ist für uns manchmal sehr unverständlich. Ich denke so, das ist doch unfair, das ist doch ungerecht. Warum ist das so? Das finde ich nicht fair. Die Beschäftigung mit dem Thema der Unreinheit soll uns zeigen, Gott ist ein sehr ehrfurchtgebietender Gott und Gemeinschaft mit ihm gelingt nie mit unseren Konditionen. Denn Gott könnte, wenn er wollte, einfach einen kompletten Schlussstrich ziehen und sagen, ihr habt fertig. Und da ist kein Geschöpf, was sagen kann, Schöpfer, warum machst du das so? Oder in den Propheten wird es auch gesagt, das Getöpferte kann nicht zum Töpfer sagen, warum bin ich so beschaffen, warum ist die Situation so? Ich beschwere mich. Das soll uns zeigen, Gott hat heilige Standards. Und wir erfüllen aus uns heraus diese Standards nicht, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Eine Welt, die viel zu oft das Weite sucht von Gott und eben ihn nicht an erste Stelle setzt. Eine Begegnung mit Gott ist nicht mit unseren Kriterien zu erfüllen. Und ich sag mal, der Anstoß, den wir, wenn wir das Lesen haben, diesen selben Anstoß gibt es auch heute noch in einer gewissen Weise, nicht mit körperlichen Flüssigkeiten, wir kommen gleich noch dazu, sondern indem wir sagen, Gemeinschaft mit Gott gibt es alleine im Namen Jesu Christi. Und das ist auch für viele ein großer Anstoß. Wer seid ihr, dass ihr so ignorant sagt und diese Kondition aufstellt? Das Ding ist, nicht wir Menschen befinden darüber, zu welchen Konditionen wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Gott selber ist es, der sagt, ich will Gemeinschaft. Ihr habt sie nicht verdient, ihr seid gar nicht auf der Augenhöhe, um zu sagen, also Gott, wir hätten gern 1, 2, 3. Du kannst gar nichts sagen. Du kannst froh sein, dass du noch atmest. Im Lichte meiner Herrlichkeit und Heiligkeit. Darum geht es ja. Das ist das, was Gott in einer schmerzlichen Lektion zeigen möchte. Bei euch stimmt eine ganze Menge nicht. Ihr wollt das immer übertünchen, aber ich zeige euch hier Lektionen. Ich bin so viel größer als ihr. Und dass ich mich überhaupt zu euch zuwende. Meine Lieben, das ist Gnade. Soll meine Liebe zum Ausdruck bringen. Ihr braucht Reinigung, weil ich maximal perfekt bin. Und das sollte, meine Lieben, jeder, der Gott wirklich kennenlernt, wird nicht einfach lässig mit Gott umgehen. Ja, er ist unser Freund, er ist unser Bräutigam und all diese Dinge. Aber er ist auch ein maximal herrlicher Gott. Und wenn ein Christ keine Gottesfurcht in sich hat, ich meine nicht Angst, sondern einen tiefen Respekt, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott, zu merken, Gott, aus Gnade bestehe ich und wenn es um Gerechtigkeit gehen würde, würde ich sofort da niederliegen und keinen Atemzug mehr haben, aber deine Gnade hält mich. Wenn ein Christ diese Form, diese Facette der Gottesfurcht nicht in sich hat, dann weiß ich nicht, ob du wirklich Christ bist. Es gehört dazu zu erkennen, Gott ist der ganz andere. Gott ist der ganz Heilige. Gott ist komplett lichtdurchflutet. Und wir sind es einfach nicht. Und das zeigt er durch diese harten Lektionen. Wer zu mir kommen möchte, braucht komplette Reinigung. Und jetzt kommt diese Frau, die eigentlich völlig unrein ist, und geht auf Jesus zu, was man damals nicht gemacht hat. Wenn du unrein warst und jemanden angefasst hast, etwas berührt hast, dann war das in dem Augenblick unrein. Das darf sie nicht. Sie tut es dennoch. Einige kommen jetzt auf den Trichter und sagen Folgendes: Siehst du, diese Frau bricht das Gebot Gottes und setzt sich über das Gesetz hinweg. Und so dürfen wir das auch machen. Für den guten Zweck brechen wir mal die Gebote Gottes. Meine Lieben, diese Frau hat nicht Gottes Gebot gebrochen. Augenscheinlich ja. Aber sie hat es nicht getan. Warum? Weil sie in Jesus die Erfüllung des Gesetzes gesehen hat. Er ist derjenige, der das ganze Gesetz endlich erfüllt, sodass wir heute nicht mehr sagen brauchen, aufgrund meines Zustandes kann ich Gott nicht mehr nahen, sondern Jesus hat all diese Dinge erfüllt, weil er ein vollkommen reines Leben gelebt hat und keine Unreinheit an ihn gekommen ist. Und sie wusste, in ihm ist die Erfüllung des Gesetzes. Und deswegen breche ich nicht das Gebot Gottes für den guten Zweck, sondern hier ist jetzt die Hoffnung des Alten Testaments und sie wird wahr. Ich breche nicht Gottes Gebot, sondern es ist fertig, es ist erfüllt in Jesus und deswegen kann ich jetzt kommen, so wie ich bin und werde gereinigt von ihm. Deswegen können wir auch alle jetzt so kommen, wie wir sind, weil wir in Christus die Erfüllung des Gesetzes gefunden haben. Und deswegen sagt sie sich, ich muss zu dieser Person. Ich werde hier kein Gesetz brechen. Gottes Gesetze sind heilig, gerecht und gut. Aber sie haben auf ihre komplette Erfüllung gewartet. In Jesus habe ich diese Erfüllung. Und jetzt kann mich nichts mehr hindern, in die Gegenwart Gottes zu kommen, in die Gegenwart Jesus zu kommen. Und ich muss unbedingt sein Gewand anfassen. So, an dieser Stelle kommen einige Ausleger um die Ecke und sagen, das sind doch magische Vorstellungen, die diese erbärmliche Frau hat. So, ich muss das Kleidungsstück berühren und dann werde ich gesund. Und dann wird dafür kritisiert, dass sie ja so eine naive, kindische, magische Vorstellung von Heilung hat. Meine Lieben, das ist Quatsch. Es ist wirklich Quatsch. Ihr Handeln war extrem riskant. Das Entsetzen der anderen war ihr absolut sicher. Es war total unvernünftig. Aber wir sehen doch bei Jesus, schau doch auf Jesus, wie er reagiert. Kritisiert er sie für ihr kindisches und magisches Verhalten oder die Vorstellung, wie Heilung funktioniert? Nein, Jesus lobt sie. Wie können wir dann die Bibel lesen, das Lob Jesus sehen und uns hinstellen? Guck mal, die Frau, die hat da so schon ein komisches Verständnis. Jesus hat sie geschätzt und gewürdigt. Meine lieben Leute, ey. Wir maßen uns Dinge in der Bewertung an, die Jesus fremd sind. Jesus hat sie gelobt. Sie ist ein Vorbild für uns. Jesus kritisiert sie nicht, sondern ihr Mut, ihre Entschlossenheit und ihr Glaube wird gewürdigt und geschätzt. Aber warum ausgerechnet eigentlich das Gewand? Warum muss sie denn das Gewand anfassen? Warum wird uns das so erzählt? Hatte Jesus nicht eben gerade noch gesagt, dass mit ihm etwas Neues angebrochen ist, ein neues Tuch und alte Gewänder keine Chance mehr haben? Dass die alten Gewänder, in denen wir uns kleiden, das nicht fassen können, was Jesus bringen möchte und dass er jetzt endlich ein neues Tuch braucht? Und ich kann mir vorstellen, dass Matthäus uns hier sagen will, diese unreine Frau hatte ihr unreines und altes Gewand satt. Und wusste alle meine Versuche. In den anderen Evangelien wird uns berichtet, dass sie viele Versuche unternommen hat, irgendwie aus ihrem Stand, aus ihrer Krankheit irgendwie herauszutreten, weil es schon echt elendig war. Aber jetzt sieht sie Jesus. Was sieht sie? Sie sieht das neue Tuch. Sie sieht dieses neue Gewand, von dem Jesus gerade gesprochen hat. Ich sage nicht, dass die Frau das wusste. Wahrscheinlich hat sie die Rede von Jesus gar nicht gehört. Aber Matthäus schildert es uns. Er erzählt uns doch gerade, Jesus sagt, es braucht etwas Neues, ein neues Gewand. Und jetzt gehen wir in den nächsten Text und lesen, wie eine Frau sein Gewand berührt. Jesus ist das Neue. und alle meine alten Methoden, mich irgendwie rein hinzukriegen, sind hoffnungslos. Ich bleibe immer in diesem Zustand. Aber ich erkenne, in Jesus ist eine neue Chance. Ich habe einen Neuanfang in Jesus, ein reines und ein neues Gewand. Und damit bewahrheitet sich, was in Jesaja 53, Vers 4 prophezeit wurde. Unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Er hat das alles weggenommen. Und deswegen ergreife ich jetzt dieses Neue. Und so sollen wir erkennen, die Dinge, die uns fernhalten vom Herrn, die uns immer wieder in die Unreinheit bringen, wo wir merken, so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. In Jesus ist etwas Neues gestartet. Da ist etwas Neues angebrochen. Es gibt keine Unreinheiten mehr, die wir uns zutragen können, die uns abhalten können, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Warum? Weil wir Jesus haben, weil wir Christus haben und in ihm etwas Neues begonnen hat, er alles erfüllt hat. Und wenn wir zu ihm kommen, alle Unreinheit weichen muss, weil wir an ihm glauben und sein Gewand anfassen, das Neue, was er gebracht hat. Es gibt ja interessante Diskussionen in den letzten Monaten geführt mit Menschen, die aus sehr komischen Kreisen kommen und dann auch erzählen, ja, ich darf nicht am Gottesdienst teilnehmen oder ich darf nicht am Abendmahl teilnehmen, weil ich auch irgendwie Unreinheiten habe, weil ich auch eine Blutung hatte und so weiter. Ja, dann denke ich, wir haben hier gerade was gelesen. Wir sind so schnell dabei, wieder ins alte Gesetz hineinzugehen und zu versuchen, irgendwie unsere Reinheit wieder selbst herzustellen. Meine Lieben, du kannst mit deiner ganzen Misere, so wie du bist, kannst du vor Gott kommen und du darfst bei ihm bleiben. Aber nicht, weil Gott seine Meinung geändert hat, dass die Dinge gar nicht mehr so schlimm sind. Er war ja früher irgendwie doof, ne? Nein, wir können mit unserer Sünde und mit unserem Versagen kommen, weil wir einen Herrn haben, der heißt Jesus Christus, der uns freispricht von unserer Sünde, weil er den Preis dafür gezahlt hat und er in die Gottverlassenheit kam, als er dort am Kreuz hing, damit wir sie nicht mehr erleiden müssen. Und wenn dir irgendjemand sagt, wenn dir irgendjemand einbläuen möchte, du darfst nicht in die enge, vertraute Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel kommen, weil da Dinge schief sind in deinem Leben, dann musst du dem wehren und sagen, nein, ich habe einen Jesus, den kennst du wohl noch nicht. Und der hat alles fortgeschafft, sodass ich vor ihm kommen kann, weil seine Gerechtigkeit und seine Reinheit mir angerechnet wird, weil ich sein Gewand berührt habe und Dinge neu geworden sind, mein Freund. Geh nach Hause mit deinen Traditionen. Kannst du selber für dich machen. Hör auf, mich zu traktieren. In Jesus ist was Neues begonnen. Und das lasse ich mir nicht wegnehmen. Das lasse ich mir nicht wegnehmen. Ich höre keinen Amen. Dankeschön. Wir müssen weiter. Lass uns noch mal ganz kurz hier in diesem Vers bleiben. Es ist ja schon eine mächtige Aussage, die hier passiert. Sei guten Mutes, sagt Jesus in Vers 22. Sei guten Mutes, Tochter. Was für ein tolles Wort, oder? Sei guten Mutes, Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Eine fulminante Aussage. Und immer wieder zeigt uns das Matthäus-Evangelium, dass Heilung sehr unterschiedlich geschehen wird. Das hatten wir jetzt auch schon zu Genüge in den vergangenen Wochen. Und wir kommen gleich zu dieser Aussage, aber wir wehren uns als Gemeinde vor solchen pauschalen Vorwürfen, du bist nicht gesund, weil du nicht genug geglaubt hast. Oder wir wehren uns auch gegen solche pauschalen Versprechen wie, wenn du genug glaubst, dann wirst du gesund werden. Oftmals kommt man ja von diesem Text dann auf diese Ideen, so es liegt an dem Glaubenden und dann ist alles möglich und dann wirst du auch immer gesund werden, muss halt nur genug glauben. Aber wir haben im Matthäus-Evangelium gesehen, dass es so eine Pauschalität nicht gibt und manchmal sogar Menschen geheilt werden, sogar recht oft wurden Menschen geheilt, obwohl über ihren Glauben gar nichts gesagt wird, sondern andere Fürbitte getan haben. Wayne Grudem, einer meiner liebsten Bibellehrer, sagt, die Ansicht, dass Gott heutzutage immer heile, wenn wir nur genügend Glauben hätten, ist eine grausame Lehre, die keine Stütze in der Heiligen Schrift findet. Also, es gibt keine allgemeingültige Faustregel, welche Voraussetzungen wir für die Heilung brauchen. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass
im Matthäusevangelium mehrfach der persönliche Glaube tatsächlich die Voraussetzung dafür war, dass Menschen gesund geworden sind. In unserem Text sehen wir, dein Glaube hat dich geheilt. Matthäus 8, Vers 13, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Matthäus 9, Vers 29, euch geschehe nach eurem Glauben. Matthäus 15, Vers 28, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und auch in unserer Passage zu diesem Vater, der auf dem Weg zu seiner toten Tochter ist mit Jesus, heißt es in Lukas 8, Vers 15, wo Jesus zu ihm sagt, fürchte dich nicht, glaube nur und sie wird gerettet werden. Das dürfen wir nicht überhören. Es ist kein pauschales Rezept, was immer greift, aber wir sehen, dass wenn wir das Matthäusevangelium aufmerksam lesen, dass es oft der Fall ist, dass Gott heilt durch den Glauben desjenigen, der gerade Not leidet. Es ist möglich also, nicht zwingend, es ist aber möglich, dass fehlender Glaube die Wirksamkeit Gottes hindert. Wir dürfen nicht daherkommen, naja, das ist ja auch eine falsche Lehre, dass immer nur mein Glaube, wenn der groß genug ist, dass dann was passiert, dürfen wir nicht den Umkehrschluss machen, dass Glaube völlig irrelevant wäre. Denn es kann passieren, dass wir uns in einer Situation wiederfinden, wo wir zu wenig Glauben haben und tatsächlich Dinge nicht passieren. Matthäus 17, Vers 19 bis 20, da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir den Dämonen nicht austreiben können? Jesus aber spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Okay, da hat er sie ganz konkret ermahnt, dir fehlt etwas und ich möchte, dass du Glauben hast und dadurch möchte ich in dieser Situation wirken. Matthäus 13, Vers 58, und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Also wir sehen, das Ding mit der Heilung ist eine sehr vielschichtige Sache, geschieht auf unterschiedliche Formen, aber unser Glaube kann ein wichtiger Faktor sein. Was sollen wir davon lernen? Ich möchte, wenn du in dieser Situation steckst und das Unglaubliche erleben möchtest am liebsten, möchte ich dich dazu ermutigen, zu glauben. Es ist nicht immer der Schlüssel, aber es ist manchmal der Schlüssel. Jesus hat nie einen Menschen dafür kritisiert, wenn er großen Glauben hatte. Hat er nicht gemacht. Sondern er hat es immer gelobt und er hat es sogar immer beim Namen genannt. Dein Glaube, um das wertzuschätzen, um auch uns zu motivieren, dass wir eben kein brüchiger Schlauch sein sollen, der untauglich ist für den neuen Wein. Nein, ich möchte glauben. Mach aber folgenden Fehler nicht. Wenn ich jetzt dich dazu aufrufe zu sagen, glaube und hab großen Glauben, dann passiert manchmal Folgendes und das ist jetzt sehr wichtig. Viele konzentrieren sich beim Glauben auf sich selbst und versuchen aus einer Kraftanstrengung heraus, das Unglaubliche zu glauben und resignieren dann, weil sie nicht oder weil sie keinen großen Glauben in sich finden können und auch nicht wecken können. Meine Lieben, Glaube ist keine Fähigkeit meiner mentalen Vorstellungskraft. Das ist wichtig zu hören. Denn wir sind in der Psychologie damit konfrontiert, du musst eine Vorstellungskraft mental in deinem Gedächtnis entwickeln und durch diese Vorstellungskraft, Visualisierung oder Imagination nennt man das dann, durch das, was du dir vorstellst, können dann Dinge wahr werden in deinem Leben. Und so mancher überträgt das auf den christlichen Glauben und sagt, glaube nur, du musst das Unglaubliche für real halten und dann wird das werden. Meine Lieben, das ist im schlimmsten Falle Magie. Glaube in der Bibel ist nicht eine Vorstellungskraft, die ich in mir entfalte. Denn das Ding ist, du kannst jemanden, der im Loch sitzt, immer wieder sagen, stell dir nur das Große vor. Und dann sagst du, weißt du, wie schlecht es mir geht? Da ist nichts, was ich mir noch vorstellen könnte. Du hast keine Idee, wie es mir gerade geht. Und jetzt soll ich da irgendetwas zusammenklauben und irgendwie etwas Großes projizieren in mein inneren Auge. Und das ist das, was Gott dann von mir möchte. Hab großen Glauben. Glaube
ist in der Bibel immer ein persönliches Geschehen mit einem Gegenüber. Es ist ein Vertrauensakt, was ich nicht in meiner Vorstellungskraft finde, sondern ich werfe mein Vertrauen auf jemand anderen. Deswegen bedeutet es nicht, wenn du großen Glauben haben sollst für das Unglaubliche, dass du einfach irgendwie, trotz Resignation, trotz, dass du im Loch sitzt, irgendwie dir vorstellst, die Dinge können doch anders werden, sondern ich kenne jemanden. Bei aller Misere, in der ich stecke, ich kenne jemanden. Und der ist kraftvoll. Meine Lieben, das ist Glaube. Nicht, dass ich mir in meinem Kopf Bilder ausmale, sondern dass ich mich an Jesus wende, dass ich seinen Namen anrufe und sage, ich kann mir hier gar nichts mehr vorstellen. Ich bin völlig fertig. Aber Jesus, du bist groß. Ich habe dich erlebt in Macht und Kraft und darum hänge ich mich an dich und du musst dann tun, was du nur tun kannst. Und das ist auch genau das, was wir hier sehen, wenn der Glaube hier so forciert wird. Die Frau naht sich Jesus und der Vater wirft sich vor Jesus nieder. Das ist es, worum es geht. Auf Jesus zu. Auf Jesus zu. Und nicht, ich habe große Vorstellungskraft, mentales Training durchgeführt und bin ganz groß in meiner mentalen Fähigkeit, sondern ich habe persönliches Vertrauen in jemanden. Und das ist Jesus. Lass uns zum Schluss kommen. In den letzten Versen, Vers 23 bis 26. Und als Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und die lärmende Volksmenge sah, sprach er, geht fort, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als aber die Volksmenge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff sie bei der Hand. Und das Mädchen stand auf und die Kunde hiervon ging hinaus in jene ganze Gegend. Der Vater erlebt hier eine Niedergeschlagenheit nach der anderen. Erstens, seine Tochter ist dem Tod geweiht. Niederschlag. Dann ist er auf dem Weg nach Hause und irgend so eine Frau hält ihn auf und sie kommen nicht zu der Tochter, die gerade Hilfe braucht. Und drittens, seine letzte Hoffnung, die er mitbringt, wird dann noch verlacht und verspottet. Wenn wir genau hinsehen, sehen wir, dass Jesus in den Rückschlägen, die wir oft erleben, auf unserem Weg, und so mancher erlebt sich auch Niedergeschlagenheit, Niedergeschlagenheit, Niedergeschlagenheit. Wenn wir genau achten, dann gibt uns Jesus immer wieder Grund zur Hoffnung in unseren Niederschlägen. Ja, die Tochter ist auf dem Sterbebett, aber Jesus steht auf und er folgt dem Vater nach. Ja, sie werden von der Frau zwar aufgehalten, aber der Vater erlebt hier, dass dem Glaubenden in dieser Situation alles möglich ist und Gott spendet ihm Trost in dieser Unterbrechung. Ja, sie werden verspottet und ja, sie werden ausgelacht, aber der Vater erlebt in diesem neuen Krisenmoment, Jesus erhebt seine Stimme und sagt, geht fort, verschwindet hier und das heißt, und er treibt sie hinaus. Das ist das gleiche Wort dafür, wie Jesus Dämonen austreibt übrigens. Jesus treibt resignierende Stimmen aus, hinfort, weg damit. Darum möchte ich mit folgendem Gedanken schließen. Einige sind in Situationen, die hoffnungslos erscheinen. Ich möchte dir zeigen, anhand dieses Textes, resigniere nicht. Denn Jesus in unserem Niederschlag gibt uns Funken der Hoffnung, dass wir auf unseren Durchbruch warten sollen und nicht zweifeln sollen. Jesus ist hier permanent in Bewegung. Jesus lässt sich nicht stoppen, auch wenn der Vater lange warten musste. Auch wenn es immer wieder runterging, gab es immer wieder Grund aufzustehen und zu hoffen. Und so wie Jesus Dämonen austreibt, ist er entschlossen, auch deine Entmutigung auszutreiben. Halt sie nicht fest. All die Stimmen, die dir sagen, keine Hoffnung mehr, Jesus erhebt sein Wort und sagt, raus hier. Alles, was nicht glaubensfördernd ist, was nicht hoffnungsstiftend ist, raus hier. Jesus treibt diese Dinge aus. Ich glaube, dass er das Gleiche auch heute tut. Und wenn du in dieser Situation bist, halte nicht an dem Spott und an dem Gelächter von außen fest, sondern höre, wie Jesus sagt, fort mit diesen Gedanken, fort mit diesen Stimmen. Hab Glaube, vertrau dich mir an. Und dann werden wir sehen, was das Reich Gottes tun kann in deiner Situation. Amen.